zu Besuch bei Falken, Wildkaninchen und Feldhamstern.
Hallo Leute, herzlich willkommen beim Anna und die wilden Tiere Podcast. Ihr habt die Taschen schon gepackt, sogar den Koffer für unsere heutige Folge? Ha, braucht ihr gar nicht. Heute bleiben wir mal hier. Nein, wir gucken uns nicht die Wollmäuse und Eselohren in eurem Zimmer an. Wir gehen heute mal auf Safari bei uns, direkt um die Ecke. Also runter vom Sofa oder vom Teppich, auf dem ihr liegt. Solltet ihr gerade unterwegs sein, auch kein Problem. Ein Fenster habt ihr sicherlich alle. Was seht ihr? Ja, andere Häuser und Autos. Vielleicht auch Fahrräder, andere Menschen, Mülltonnen. Ha, aber flattert da nicht ein Vogel und landet auf dem Autodach? Und ist da drüben nicht was in den Gullideckel hineingehuscht? Und schon sind wir mittendrin in unserer Stadt- und Gartensafari. Die Stadt ist für viele Tiere ein ziemlich interessanter Ort geworden. Ach, also wenn ihr wollt, könnt ihr es euch jetzt natürlich wieder gemütlich machen. Ihr habt ja mich. Ich nehme euch mit auf Tierbeobachtung. Und wir legen los. Ganz oben. Auf dem Balkon? Nee, höher. In einer Baumkrone? Nein, noch höher. Auf dem Dach eines Gebäudes? Ja, sogar auf dem Dach eines Hochhauses in München. Dort klettert gerade Sandra umher.
Ich sichte die Kamera. Wie, was für eine Kamera?
Von dem Wanderfalkenkasten, der da oben am Turm hängt. Da wollten wir uns die neuesten Aufnahmen anschauen.
Cool. Der hat aber seinen Nistkasten wahrscheinlich nicht selber da hochgebaut, oder?
Nein, die werden extra für die Wanderfalken angebracht, dass die sich leichter tun, in der Stadt zu nisten.
Wanderfalken, sind das nicht? Ja, genau, die schnellsten Vögel der Welt. Jetzt haltet euch mal an der Sofalehne fest. Die können mit 100 Kilometer pro Stunde durch die Lüfte flitzen. Ja, so schnell fährt man mit dem Auto auf der Landstraße. Im Sturzflug bringen es die Greifvögel sogar auf 250 Kilometer pro Stunde. Also selbst wenn man auf der Autobahn das Gaspedal voll durchdrückt, könnte der noch kurz nebenher fliegen und vielleicht mit dem Flügel winken. Wanderfalken nisten gern an Felswänden. In der Stadt auch mal in Kirchtürmen oder eben hier im Nistkasten am Turm eines Heizkraftwerks.
Die Wanderfalken, die da geboren und aufgewachsen sind, die kommen auch mit der Stadt zurecht, mit den Gefährdungen, die es in der Stadt gibt, die großen Glasscheiben, Seile, Drähte, Bauzäune oder sonst irgendwas. Also die passen sich zu ihrem Lebensraum dementsprechend gut an.
Falkenexpertin Sandra holt aus der Beobachtungskamera die Speicherkarte heraus und schiebt sie in ihren Laptop.
Ah, da ist er.
Genau, das ist jetzt im März ein junger Wanderfalke.
Ist das Jungtier denn jetzt in einem Alter, wo er sich eine Partnerin suchen würde und auch selber schon brüten kann?
Ja, der ist in der Geschlechtsreife und ist dann auf der Suche nach einem passenden Weibchen.
Schauen wir mal, vielleicht sieht man ja noch ein Weibchen.
Genau.
Wir checken die Videos auf der Speicherkarte. Im März ist der junge Wanderfalke allein zu sehen. Etwa so groß wie eine Krähe. Sein Gefieder ist schwarz-grau, am Bauch etwas heller. Der Schnabel ist gebogen und auf der Wange hat er, das ist ganz typisch, einen schwarzen Streifen.
Oh, jetzt sind wir im April.
Ach so.
Und das verwundert mich jetzt, da sieht man jetzt ein Turmfalkenpärchen.
Ja, die sehen ein bisschen anders aus.
Genau, unten das ist der Terzel, oben ist das Weibchen.
Der Terzel, also das Männchen,
das
der hat Männchen, so einen grauen Kopf eher.
Graue Kopfplatte, genau.
Und das Weibchen ist da so bräunlich.
Genau, richtig.
Was ist da jetzt passiert, meinst du? Warum ist jetzt auf einmal ein Turmfalkenpärchen drin? Gerade war ja noch ein Wanderfalke da.
Genau, und der Wanderfalke, der war ja noch ein Einzelgänger. Der verteidigt dann die Brutkästen oder Nistkästen nicht so extrem, weil er nur auf der Suche nach der passenden Partnerin ist. Und der Turmfalke wird sich gedacht haben, super, da ist die nächste Wohnung frei und sind jetzt da erstmal eingezogen.
Weggegangen, Platz vergangen, Nistkasten vergangen. Tja, da hat der Wanderfalke nicht aufgepasst und schon ist ein anderer eingezogen. Die etwas kleineren Turmfalken machen es sich gemütlich, scheinen ein Nest vorzubereiten. Aber mit Wanderfalken ist nicht zu spaßen. Sie sind schließlich echt gute Jäger. Auf ihrer Speisekarte stehen andere Vögel. Ja, wirklich. In der Stadt sind das vor allem Tauben. Die Falken greifen sie aus der Luft heraus an. Aber zurück zu Sandras Film aus dem Nistkasten.
Oh, da kommt jemand.
Da kommt, das ist der Wanderfalke, schau.
Oha, Moment. Das ging jetzt ganz schön schnell.
Das ging jetzt ratzfatz. Da hat jetzt der Wanderfalke den Turmfalken aus dem Kasten verjagt.
Es ist, als würden wir einen Actionfilm gucken. Der Turmfalke fliegt in den Nistkasten hinein und greift den Wanderfalken an. Wir sehen wildes Flügelschlagen, sogar ein paar Federn segeln durch die Luft. Und die kleineren Wanderfalken hauen ab.
Ganz schön rabiat, gell? Der hat den da richtig rausgeschmissen.
Ja, die Natur ist da nicht zimperlich. Der Größere gegen den Kleineren.
Ich weiß gar nicht so genau, wem ich die Daumen oder Krallen halten soll. Zum Schluss macht der Wanderfalke das Rennen. Aber wenn sich zwei streiten, freut sich nicht immer der Dritte, sondern manchmal ist es dann auch einfach für alle zu spät. Die Vögel haben sich gegenseitig so lange und viel gestört, dass jetzt keine Zeit mehr ist, um Eier auszubrüten. Es gibt keinen Nachwuchs dieses Jahr. Die schnellsten Vögel findet man also inzwischen auf den Dächern unserer Häuser. Ich steige die Treppen wieder hinunter, wir bleiben aber in der Stadt. In Parks, Gärten und auf Sportanlagen sind die nächsten Tiere zu entdecken, um die es heute geht. Kleines Rätsel? Schwänzchen? Mümmeln? Hoppeln? Hakenschlagen? Ha! Wer hat da schon was gerufen? Hase? Ja, das könnte es sein. Kaninchen? Ja, das könnte es auch sein. Ich muss ja zugeben, Hase und Kaninchen, die verwechsel ich auch oft. Nach dieser Podcast-Folge wird mir und euch das nicht mehr passieren. Versprochen. Mit Tierpflegerin Miriam beobachte ich eine satte grüne Wiese in Sachsenhagen bei Hannover. Und plötzlich sehen wir ein braunes Knäuel durch den Löwenzahn hüpfen.
Da ist eins. Das kann ja richtig springen. Da ist ja jetzt nur ein einzelnes. Denkst du, das lebt tatsächlich alleine oder sind die anderen da irgendwo unterwegs?
Die anderen sind noch versteckt, also man sieht hier auch regelmäßig mehrere zusammen.
Das ist schon mal Hinweis 1, dass es sich um Kaninchen und nicht um Hasen handelt. Kaninchen sind echt gesellig und leben in Gruppen.
Genau. Kaninchen leben ja draußen in Kolonien mit ganz vielen Kaninchen zusammen. Und die bauen sich richtige Erdhöhlen, also die graben richtig tiefe Gänge mit Höhlen drin.
Und denkt jetzt nicht, dass Kaninchen einfach eine Höhle buddeln und fertig. Nix da. Das ist eine richtige unterirdische Wohnung mit verschiedenen Räumen. In dem einen bringt die Kaninchenmama die Jungen zur Welt. Nebenan ist die Wohnhöhle. Und wenn sie mal müssen, dann heißt es vor die Tür.
Ja, das machen sie in der Natur auch. Also erstmal machen sie nicht in ihre Bauten rein, dann wäre ja der ganze Bau irgendwann voll mit den Kötteln, sondern machen das draußen an bestimmten Plätzen. Sie wollen auch gar nicht, dass die Feinde ihr Revier riechen durch die Köttel, deswegen machen sie die woanders gesammelt hin.
Kaninchenköttel kennt ihr bestimmt auch. Tierpflegerin Miriam hat ein paar der dunkelbraunen Böhnchen in der Hand.
Übrigens gibt es bei Kaninchen noch eine andere Art Kot.
Eine andere Art von Kot, wie kann man das verstehen?
Das ist Kot, der nicht so hart ist wie der hier, sondern recht weich. Und zwar entsteht bei der Verdauung das Vitamin B1. Das ist sehr wichtig und die Kaninchen brauchen das. Und sonst wird das durch die Köttel halt wieder verloren gehen. Deswegen fressen sie diesen weicheren Kot und nehmen so das Vitamin auf.
Die fressen ihren eigenen Kot.
Ja.
Das ist ziemlich eklig.
Ein bisschen, aber es ist sehr wichtig für die Kaninchen.
Na, da können wir eigentlich ganz froh sein, dass unsere Vitamine in Obst und Gemüse stecken und nicht in, naja, egal. Übrigens. Es freuen sich nicht alle Leute über Kaninchen in Parks oder auf Feldern.
Es leben ja recht viele Kaninchen dann an einem Ort in einer Kolonie zusammen. Und die Weibchen werfen bis zu 5 mal bis zu 10 Junge. Das heißt, wenn du 20 Weibchen hast, kannst du schon 1000 neue Kaninchen an Ort und Stelle haben. Und die fressen natürlich sehr viel und dann auch von unseren Feldern die Früchte.
Und weil die Tiere eben auch so gute Buddler sind, graben sie auch gerne mal einen Fußballplatz um. Da heißt es dann aufgepasst für die Spielerinnen und Spieler, dass sie sich nicht die Haxen brechen. Also wir merken uns, sind die Tiere in Gruppen unterwegs und leben sie in unterirdischen Höhlen, dann haben wir es mit Kaninchen zu tun. Außerdem sind die Kaninchen um einiges kleiner als die Hasen. Übrigens, echt gute Buddler, das sind auch die Murmeltiere. Was deren Pfiffe bedeuten, das habe ich erfahren, als ich in den Alpen unterwegs war. Das könnt ihr euch natürlich auch als Podcast runterladen. Also, hört doch mal rein. Zum einen ist es ja total cool, dass immer mehr Wildtiere in der Stadt leben. Ich sag nur Stadtsafari. Aber wenn es immer enger wird, dann gibt es natürlich auch immer öfter Streit zwischen Mensch und Tier. Und es gibt ein Tier, das bei diesen Streitereien ganz schön oft verloren hat. Und das besuchen wir jetzt.
Die sind etwa so groß wie mein kleiner Finger, wenn die auf die Welt kommen. Wiegen 5 Gramm.
Wahnsinn.
Und der ist jetzt mit 6 Tagen schon gut gewachsen.
Ja, der sucht die ganze Zeit. Der denkt wahrscheinlich, dass ich bin jetzt die Mama und es gibt hier irgendwo eine Milchzitze, oder?
Genau, du hast schöne warme Hände und dann findet er das gut und dann muss es natürlich auch Milch in der Nähe geben.
Oh.
Die nackigen, federleichten Tierchen sind Feldhamsterbabys. Biologin Lisa kümmert sich um sie. Gemeinsam mit ihrem Team züchtet sie Feldhamster.
Sie kriegen hier Babys. Und im Jahr drauf, wenn die dann erwachsen sind und selber Babys kriegen können, dann wildern wir die aus.
Ach so, deswegen ist hier ein Männchen mit einem Weibchen zusammen, weil die Babys kriegen sollen.
Genau, und ich kann dir auch gleich mal zeigen, wir haben noch ganz viele hinten drin. Und da sind auch Babys dabei.
Ja, sehr, sehr gerne. Boah, das sind viele Käfige.
Das sind sehr viele, ja.
Wie viele Feldhamster leben denn hier?
Im Moment haben wir 230 Jungtiere etwa und noch Alttiere. Boah. Also fast 300 Stück.
Und die werden alle ausgewildert?
Fast alle. Einen kleinen Teil müssen wir auch hier behalten, weil ich brauche ja im nächsten Jahr wieder Tiere, um mit denen züchten zu können, damit wir auch im nächsten Jahr wieder auswildern können.
Feldhamster werden ausgewildert, weil es in der Natur nicht mehr viele von ihnen gibt. Ich habe doch vorher davon erzählt, dass immer öfter Menschen und Tiere in Streit geraten. Streit um genügend Lebensraum, um genügend Futter. Tja, und der Feldhamster hat da oft den Kürzeren gezogen. Da, wo er gerne seine unterirdischen Höhlen baut, sind Felder, über die schwere Landwirtschaftsmaschinen fahren. Außerdem haben Bauern die Nager nicht so gern. In ihren Hamsterbacken können sie nämlich einen guten Teil der Ernte davontragen. Ich darf jetzt dabei sein, wenn 20 Feldhamster von Lisa und ihrem Team wieder raus aufs Feld gebracht werden. Das ist aber gar nicht so einfach.
Also, ich habe eine Röhre.
Mhm.
Ich mache auf. Und die sind die Röhren gewöhnt. Die mögen die Röhren.
Mhm.
Das heißt, es reicht, denen die Röhre anzubieten.
Mhm.
Dann kommt auch schon die Nase.
Ja, spitzelt schon raus, neugierig.
So, Achtung. Und jetzt gucken, Po zuerst. Und dann gehen die schon von ganz alleine da rein.
Wieso Po zuerst?
Die fühlen sich wohler, rückwärts zu gehen. Man sieht nicht, wenn was Gefährliches hinter einem ist. Aber wenn dich jemand in was Unbekanntes, Neues reinschiebt, dann kriegst du auch vielleicht Schiss.
Ja, ich werde auch lieber in Popo gebissen als ins Gesicht.
Genau.
Darf ich das dann jetzt auch mal probieren?
Klar.
Und ist schon parat hier.
Sehr neugierig. Und drin.
Mit den Hamstern im Gepäck fahren wir vor die Stadt. Neben Getreidefeldern parken wir an einer Wiese, die von grünen Büschen bewachsen ist. Beim Aussteigen drückt mir Lisas Kollege Uli eine Art Spaten in die Hand. Ich soll mal anfangen, ein Loch zu graben. Für die Feldhamster. Können die das nicht selber?
Ja, wir wollen halt, dass sie sich möglichst schnell verstecken können.
Ah, okay. Wir geben ihnen eine Starthilfe.
Wir geben ihnen eine Starthilfe, genau.
Und sag mal, den Bauern stört es den nicht, wenn der Hamster jetzt hier alles umgräbt? Dafür wurden sie ja eigentlich früher gejagt, oder?
Ist richtig, aber die Bauern hier bekommen Geld dafür, dass sie diese Felder so anlegen.
Wie, der bekommt dafür Geld? Für was bekommt er Geld? Dass die hier wohnen dürfen?
Ja, im Prinzip, dass er hier die Luzerne anpflanzt und das Feld pflegt.
Die Bauern pflanzen also Luzerne, diese Kleepflanze, an. Und vor dicken Maschinen braucht der Hamster hier auch keine Angst haben. Aber es gibt noch genügend andere Feinde. Füchse, Greifvögel, sie alle lieben Feldhamster. Deshalb ist der unterirdische Bau so wichtig, in den sich die Hamster zurückziehen können.
Also wir versuchen immer eben so 50 cm etwa vorzubohren. Aber ein richtiger Hamsterbau kann richtig tief nach unten gehen. Also 1 Meter bis 2 Meter tief gehen die schon.
Was meinst du, reicht das?
Ja, ich denke, das ist tief genug.
Gut, dann holen wir jetzt den ersten Hamster.
Das machen wir.
Endlich.
Aus dem Auto laden wir die Kisten mit den Hamstern ab.
Und wir müssen jetzt schauen, dass wir nicht allzu viel platt treten, weil die Greifvögel wissen ganz genau, wenn sie solche plattgetretenen Flächen irgendwo sehen, dass es da was zu holen gibt. Also wir müssen nachher unsere Spuren sozusagen wieder ein bisschen verwischen.
Okay.
Genau. Jetzt kannst du einfach mal die Kiste abstellen. So, ja, ein bisschen in Schatten.
Wie im Krimi. Wir müssen unsere Spuren verwischen. Und jetzt? Einfach die Türen der Kisten auf?
Wir fangen mit einem Weibchen an.
Ist es wichtig, ob wir da jetzt ein Weibchen oder ein Männchen reinsetzen?
Ja, wir wechseln das immer ab. Weibchen, Männchen, Weibchen. Weil die Männchen, die vertragen sich untereinander nicht so gut. Und wir wollen möglichst vermeiden, dass die sich allzu schnell treffen.
Das heißt, wenn ein Männchen und ein Weibchen aufeinandertreffen, gibt es keinen Ärger?
Da gibt es keinen Ärger, da gibt es Liebe.
Und genau das wollen wir ja, oder?
Das wollen wir.
Die sollen sich ja hier vermehren.
Die sollen sich hier vermehren, genau. Und das machen sie auch ganz gut eigentlich, die Hamster.
Wer von euch einen Hamster als Haustier hat, der weiß, sie sind am liebsten in der Nacht unterwegs. Tagsüber ist die Gefahr, von einem Fressfeind entdeckt zu werden, natürlich noch größer. Warum also setzen wir die Tierchen jetzt am helllichten Tag aus?
Es ist jetzt nicht die Hamster-Happy-Hour, aber wir haben gelernt, dass wenn wir die abends raussetzen, dann sind sie natürlich viel aktiver und verlassen viel schneller diese vorgeborenen Löcher.
Ja.
Und abends ist auch der Fuchs unterwegs.
Das heißt, sie bekommen jetzt einfach den Tag noch Zeit, um sich hier zu orientieren, bevor dann in der Nacht die Party losgeht.
Genau, wir hoffen, dass die Hamster sich sagen, hey, das ist eigentlich überhaupt nicht meine Zeit, viel zu hell und viel zu warm, ich buddel mich erstmal ein.
Denn sie müssen sich ja erstmal noch den Bau richtig ausbauen.
Richtig.
Ist ja noch nicht fertig.
Genau, ja, wir haben ja nur ein Loch vorgebohrt und der Hamster wohnt ja da unten quasi in so einer Art Studentenwohnung, ein Zimmer, Küche, Bad. Ja. Und das muss er sich aber noch anlegen. Ja. Das können wir nicht machen.
Puh, das heißt, der Hamster hat jetzt erstmal jede Menge Arbeit. Dann wollen wir ihm die Zeit dafür geben und setzen ihn gleich rein.
Genau.
Ein Hamster nach dem anderen verschwindet in unserer Hamsterbaustelle. Übrigens, im Winter machen die Hamster in ihrem Bau Winterschlaf. Dafür schleppen sie im Herbst kiloweise Getreidekörner, Karotten und Kartoffeln in ihren Bau. Einmal die Woche wachen die Hamster nämlich während des Winterschlafs auf, dann stopfen sie sich erst die Hamsterbacken und dann den Bauch voll und schlafen weiter.
Herzlichen Glückwunsch, du hast deinen ersten Hamster ausgewildert.
Sehr cool.
Und die Finger sind auch alle dran.
Ja, war gar nicht so schwierig.
Gell?
Oh, ich glaube, er kommt wieder raus.
Ja, ist immer ganz unterschiedlich. Heute überwiegt die Neugier anscheinend für draußen. Manchmal lassen sie sich einfach überhaupt nicht mehr blicken und graben sich sofort ein. Ist mir eigentlich lieber.
Ich stelle mir das gerade super spannend für den kleinen Kerl vor. Der hat jetzt immer in einem Käfig gelebt und jetzt ist er das erste Mal hier komplett frei unterwegs, kann hin, wo er will, spürt ganz neue Sachen an den Füßen. Das kennt er ja alles überhaupt nicht. Der muss jetzt richtig aufgeregt sein.
Ja, das ist so. Genau, für den ist alles neu.
Die Hamster sind in ihrem neuen Heim. Zum Schluss kriegen sie von uns noch einen Blumenstrauß auf den Ausgang der Höhle obendrauf. Nicht als Einzugsgeschenk, sondern um den Eingang zu tarnen.
Wie schaut's denn aus? Ist denn euer Programm jetzt erfolgreich? Gibt's wieder mehr Feldhamster?
Ja, es gibt mehr Feldhamster. Wenn unser Programm nicht wäre, wären sie schon längst ausgestorben.
Mensch, Leute, da sagt einer noch, man könne zu Hause keine Safari machen. Vom schnellsten Vogel der Welt oben auf dem Heizkraftwerk in München über die hoppelnden Kaninchen im Park bis zu den Hamstern, denen ich eine Höhle graben durfte. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge vom Anna und die wilden Tiere Podcast auch wieder mit dabei. Bleibt tierisch interessiert, eure Anna.
Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Anna und die wilden Tiere. Geht ganz nah ran, ganz nah ran.
Du willst mehr? Dann hol dir den Podcast Pumuckl, der Hörspielklassiker. Mit Geschichten von Meister Eder und seinem Pumuckl. Den Pumuckl-Podcast gibt's unter br.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.